Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hier ist Dreipod, das Popkultur-Ranking im Podcast-Format.
Wir präsentieren euch jeden Monat unsere Top-3-Nominierung aus der Welt der Popkultur.
Wir nominieren reihum zu einem vorher festgelegten Thema, kennen aber untereinander die Top-3 der jeweils anderen im Vorfeld nicht.
Es geht um Musik und Interpreten.
Um Filme und Serien.
Um Hörbücher, Computerspiele, um popkulturelle Phänomene aller Art.
Wir sind
Micha,
Björn
und Daniel und wünschen euch gute Unterhaltung. Hoffen wir mal, dass die Technik das ausgleicht.
Ja. Ich gucke einfach nicht hin.
Ist auch okay. Blend mich einfach aus. Wir machen wieder Audio.
Nein.
Wir machen nur
so,
Audio.
So starten wir heute eben ganz bewusst nicht.
Nein.
Willkommen bei Dreipod, der Sendung, bei der wir wissenschaftlich fundiert und anhand objektiver Kriterien Top-3 Popkultur-Rankings erstellen, die für heute und bis in alle Ewigkeit gelten. Ja, die letzte Folge ist noch ganz frisch in meinem Kopf. Und auch bei euch Hörerinnen und Hörern, wie ich gehört habe, hat das Eindruck hinterlassen. Mancher fragt sich, war Michas Hate Speech nur ein stummer Schrei nach Liebe? Sehen sich Daniel und Micha mit ihrem Regelwahn nur noch ein wenig Zärtlichkeit? Nun, wir wissen es nicht. Aber ich möchte daher heute ganz bewusst mit Love Speech starten. Mein Name ist Björn und mit mir heute hier wie immer der Mann, der nicht nur empathisch, mitfühlend, liebevoll, geradlinig, klug und verlässlich ist, sondern auch technisch so versiert, dass er das Ganze hier überhaupt erst möglich macht. Daniel!
Willkommen im DAO der Liebe.
Auch mit dabei ein Mann, der nicht nur gefühlvoll, reflektiert, gewissenhaft und wie wir nicht erst seit der letzten Folge wissen, auch humorvoll ist, sondern auch ein wandelndes Lexikon des Films und heimlicher Biograf von George Michael. Micha!
Schönen guten Abend, das war aber sehr versöhnlich, Björn. Hallo!
Unser heutiges Thema, die Top-3 Charaktere von Kultregisseur und Drehbuchautor Quentin Tarantino. Tja. Top-3 Charaktere. Woran macht ihr denn einen guten Filmcharakter für euch aus? Micha.
Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, es gibt gar nicht die einzige Definition. Die sind alle auf, gerade bei einem Autor wie Quentin Tarantino, und das ist ja eine der Besonderheiten von ihm, dass er nicht nur Filmemacher ist, sondern sagt, dass er sich die Sachen auch selber ausgedacht hat, also seine eigenen Drehbücher geschrieben hat, dass die alle auf ihre Art und Weise herausstechen. Das sind Leute, die gar nicht mal unbedingt so viel Screentime haben müssen, um im Gedächtnis zu bleiben, weil irgendwie du könntest, gefühlt bei Tarantino-Filmen, könntest du eigentlich zu fast allen Charakteren einen eigenen Film drehen.
Ja.
Ja, das war's dran.
Daniel, wie definierst du das für dich oder wie fasst du das in Worte?
Ich hatte ja ein paar Sekunden Zeit, drüber nachzudenken, da Micha vor mir dran war. Ich würde mal sagen Vielfalt oder ja, Vielfalt und Überraschung. Also wenn ein Charakter es schafft, mich zu überraschen, das, ja, darauf würde ich mich festlegen. Überraschung ist, glaube ich, so ein sehr herausstechendes Merkmal.
Mhm. Ja,
wie bei dir, Björn? Also jetzt darfst du mal.
Ja, es ist schwierig, weil ich finde, man kann ganz unterschiedliche Dinge betrachten. Ne? Also entwickelt sich zum Beispiel ein Charakter im Laufe eines Films. Das könnte zum Beispiel ein spannender Aspekt sein. Aber ich bin auch ganz bei Micha. Es gibt insbesondere bei Tarantino-Filmen so viele Charaktere, die nur sehr, sehr kurz in manchem Film auftauchen und trotzdem bleibenden Eindruck hinterlassen. Und dazu können auch optische Aspekte mit hinzuzählen oder das, was sie sagen natürlich. Oder auch, wie sie vielleicht dann, wenn sie nur Nebencharakter sind, einem Hauptcharakter zur Wendung verhelfen. Also ich weiß nicht, es gab so ganz unterschiedliche Gedanken, die ich da hatte.
Das Interessante ist ja, nur auf die Filme bezogen, könnte man ja sagen, das ist die kleinste Grundgesamtheit, die wir bislang hatten bei Dreipod. Und Micha hatte ja zuletzt in der letzten Folge erwähnt, dass Quentin Tarantino nur bei 10 Filmen Regie geführt hat und das nur, was er da so eingebaut hat, das war mehr oder weniger subtil zu hören. Also insofern, so wahnsinnig viel Auswahl an Filmen ist ja nicht. Aber die Charaktere, also ich muss jetzt überlegen, ich glaube, ich habe es irgendwo auf Reddit gelesen, der Ursprung kann irgendwo anders gewesen sein. Da sind sie auf ganze 85 erwähnenswerte Charaktere in Quentin Tarantino-Filmen gekommen. Und das ist ja dann schon mal was ganz anderes.
Das ist nur Pulp Fiction.
Ja. Und das ist nur Pulp Fiction. Und Tom Cruise hat übrigens nur 55 Filme gemacht. Also, ne? Also nur mal so, um die Relation und die Dimension so darzustellen, in der wir uns heute bewegen. Also,
ich habe da trotz allem gehabt, als du Grundgesamtheit gesagt hast, ne? So ja. Statistisches.
Statistik 1.
Statistik 1.
Ne? Ja. Wer erinnert sich nicht?
Ja. Ja, also man könnte über die Filme natürlich viele andere Dinge auch sagen, aber mir ist, ich hab euch ja schon im Vorgespräch gesagt, war mir gar nicht bewusst, was ich mir selbst damit für ein Ei gelegt habe, indem ich dieses Thema nominiert habe. Denn je tiefer ich da reingebohrt habe, umso krasser fand ich das eigentlich. Mir ist immer klarer geworden, dass also ein Teil dieses Genius von Quentin Tarantino ist es einfach, geniale Charaktere zu erschaffen. Mhm. Ja. Neben anderen Aspekten, die man an seinen Filmen wertschätzen oder auch nicht wertschätzen kann, aber was allein die schiere Anzahl an völlig unterschiedlichen Charakteren in diesen von dir schon genannten 10 Filmen plus minus die, wo er Drehbuch geschrieben hat, das ist einfach Wahnsinn.
Mhm. Ja.
Ich habe mir selber eine Regel zurechtgelegt, die
natürlich, wie immer.
Ja, also nicht im Sinne, für mich als Orientierung, als Anker.
Ach so.
Und zwar, ich habe gesagt, ich will keine zwei Charaktere aus einem Film nominieren. Also, das war für mich, also so einfach irgendwie so, dass er kommt, das machst du jetzt einfach so, um einfach eine gewisse Vielfalt drin zu haben. Habt ihr ähnliche oder andere Regelnflöcke für euch reingeschlagen?
Nee, aber finde ich interessant, weil ich das auch kenne von unserem Hörer Benny, der das auch gerne mal macht, wie er uns dann schreibt oder sagt, dass er sich nochmal Zusatzkriterien dazu nimmt. Ich weiß so bei den Bands, dass er 80er-Jahre-Songs, dass das auch Bands sein müssen oder Acts sein müssen, die in den 80er-Jahren ihren ersten Hit hatten. Also keine 70er-Jahre-Bands, die dann auch noch einen Hit in den 80ern hatten. Ja, und stimmt, da frage ich mich jetzt gerade, Björn, macht's das für dich jetzt eigentlich eher schwerer oder leichter? Manchmal kann es ja auch dann die Sachen wirklich dann erleichtern, wenn du sagst, okay, dann habe ich meinen Pulp-Fiction-Character,
genau,
dann brauche ich da nicht weiter gucken.
Und ich glaube, du hast genau den Punkt genannt, denn allein im Film Pulp-Fiction hätte ich an diversen Stellen fündig werden können. Und das ist so ein gutes Beispiel dafür, dass ich sage, da hast du jetzt einen, ne, der könnte es reinschaffen. Und dann brauchst du eigentlich, weil der es auf jeden Fall sein würde, wenn du den nimmst von Pulp Fiction, dann brauchst du da jetzt nicht dich in den inneren Zwiespalt weiterbegeben. Also es ist natürlich auch wieder beides, leichter und schwerer.
Also ich hatte so eine Regel nicht, aber wie der Zufall es will, habe ich deine trotzdem erfüllt. Ja, aber vielleicht nochmal so Full Disclosure in Sachen Regeln, was wir auch im Vorfeld dann besprochen haben. Wir können die Filme nehmen oder aus dem Filmfundus wählen, wo Quentin Tarantino Regie geführt hat. Wir würden aber auch die Autorenschaft gelten lassen.
Ja, Tarantino war ja auch eine Zeit lang Script-Doktor, ne? Er hat ja wohl auch an zum Beispiel The Rock Fels der Entscheidung mitgeschrieben und solche Sachen.
Okay.
Sowas wäre dann auch möglich? Oder auf wen muss ich Björn eher fragen? Na, mal gucken, schauen wir mal.
Es ist, wie so, mal, oft, es ist wie so oft, lieber Michael, eine Gewissensfrage.
Sehr gut.
Und du das weißt,
kommt mir
du,
gut zu Pass.
Ja, und du weißt, wenn ich deinen vollen Namen ausspreche, wie ernst ich das meine.
Ich gucke gleich nach der zweite Vorname. Michael, genau. Ja, genau. Könntest du mal bitte kommen? Ja. Du hattest mir noch was versprochen vor der Podcast-Aufnahme. Weißt du noch, was du mir versprochen hast?
Ja.
Ja, und unser Jahr 2025 geht ja auch damit weiter, dass du uns, Daniel, am Ende dieser Folge überraschen wirst mit dem Thema für die nächste Folge. Also auch das werden alle, die dranbleiben, am Ende erfahren, nicht nur wir beide.
Ja.
Ich freue mich schon auf die Top 3 Computerspiele aller Zeiten.
Das ist ein Bingo. Sagt man das so? Ja.
Und die Reihenfolge, die sieht so aus, dass Micha, der ja diese legendäre Anmoderation letztes Mal gemacht hat, heute beginnen wird. Dann du, Daniel, und ich schließe die Runde ab. Mhm. Und wenn ihr bereit seid, dann würde ich hiermit den virtuellen Staffelstab auch zu dir rüberschmeißen, Micha.
Ja, vielleicht noch kurz anmerken, dass wir auch Feedback haben nach unseren drei,
ja,
nach unseren Nennungen von uns und von uns drei, sagen wir mal so, bevor es dann eben daran geht, dass wir das Thema der nächsten Folge erfahren, das Björn und ich ja noch nicht kennen.
So. Genau. Dranbleiben lohnt sich also wie immer.
Wie immer. Top 3 Tarantino-Charaktere. Und so steht's ja auch bei uns in der Folgenbeschreibung. Und ich habe mir diese Worte angeschaut und habe jetzt gerade zur Recherche, darüber haben wir jetzt noch gar nicht so gesprochen, ich habe mir zur Recherche, habe ich eine Graphic Novel über Tarantino mir genommen und liest die gerade über sein Leben, was sehr interessant ist. Und es gibt eine Figur, die Quentin Tarantino geschrieben, konzipiert und auch inszeniert hat, die ich überhaupt nicht auf dem Zettel hatte, die aber viel zu wichtig ist, um sie hier rauszulassen aus dieser Folge. Und die aber kommen muss, und diese Figur ist er selbst. Meine Nummer 3 ist Quentin Tarantino.
Aha.
Ich meine nicht damit einen der Charaktere, den er gespielt hat in seinem Film, was er ja durchaus auch macht. Ne? Also ich meine jetzt nicht Jimmy in Pulp Fiction, auch nicht Frankie in Django Unchained, sondern Quentin Tarantino. Und ich bin mir schon bewusst, dass das jetzt vielleicht die Regeln so ein bisschen dehnt. Aber ich fand es dann doch zu wichtig, um es wegzulassen. Daniel, du machst so ein skeptisches Gesicht gerade. Was geht in dir vor?
Wie du das jetzt herleitest. Also das ist mein Spannungsgesicht.
Weil ich habe ja Björns, du hast ja im Vorgespräch noch gesagt, hast ja nochmal auf Regeln hingewiesen. Regeln sind Punkt, Punkt, Punkt. Ich sollte diesen Satz ja vervollständigen. Was bedeuten mir Regeln? Regeln sind sehr, sehr wichtig, aber die sind halt auch da, um so eine Leitplanke zu sein, aber nicht in Stein gemeißelt zu sein. Insofern, also ich hole mal aus, Quentin Tarantino wirkt wie eine Figur aus seinen Filmen. Und das fällt einem auf, wenn man sich wirklich mal die Biografie dieses Mannes anschaut. Also Teenager-Mutter, hat mit 15 die Highschool geschmissen, Legastheniker und Fußfetischist, ein IQ von 160, hat eine Schauspielausbildung begonnen, war Elvis-Imitator, hat in einem Videoverleih, in einem Videostore gejobbt, hat in einem Pornokino gearbeitet und wurde dann wenige Jahre später zum einflussreichsten Regisseur der Geschichte. Wenn es Quentin Tarantino nicht geben würde, müsste man ihn erfinden, und er hat es getan.
Wow.
Wow, also finde ich cool.
Ja.
Ich gehe auf die Regelauslegung, das ist mir ist das ja scheißegal. Aber ich finde das einen inspirierenden Gedanken, den ich aber auch erstmal sacken lassen muss.
Ich auch. Ganz spontan ist der Gedanke derart inspirierend, dass man mich ja mal wieder gar nicht so richtig böse sein kann, ob der Regeldehnung. Aber es stimmt schon, so wie du es gerade aufgezählt hast. Also ich hatte gleich so Tarantino-artige Szenen im Kopf, genau mit der Optik und auch genau mit diesen Farbfiltern, die in diesen Filmen manchmal drin sind, hätte man das genau so in einen entsprechenden Film reinschneiden können, was du beschrieben hast. Also ja, ob nun Elvis-Imitator, Porno-Kino, das ist schon viel Schönes dabei, ja, das stimmt schon.
Gerade in einem der Filme, die ich in Vorbereitung noch mal gesehen habe, kam auch das Thema Porno-Kino vor. Deswegen habe ich gerade auch gedacht, als Micha sprach, sind diese Dinge eigentlich irgendwie in den Filmen auch verarbeitet.
Ja. Ja, also es gibt sicherlich Filmemacher, die autobiografischer das verarbeiten. Ne? Aber man erkennt dann trotzdem ganz viel aus dem Leben, wenn man sich mal anschaut. Und Daniel, ist gut interessant, dass du das gerade gesagt hast, wie das umgesetzt ist. Weil diese Graphic Novel, die ich gerade lese, das ist dann auch keine einfach nur von A bis C, sondern es ist so erzählt wie ein Tarantino-Film. Mhm. Also mit Zeitsprüngen, mit unterschiedlichen Stilen. Also ist dann nicht immer gleich gezeichnet. Denn wenn es um die Kindheit geht, dann ist das erzählt wie so eine Funny Page in so einer Tageszeitung. Also so Garfield-mäßig, Panel für Panel. Und dann, je weiter es geht, je verrückter die Werke werden, je verrückter die Phase seines Lebens wird, desto expressiver und bunter und blutiger wird es natürlich dann auch auf diesen Seiten dort.
Ja, und deswegen, also wo ich auch gerade nochmal über Farbfilter gesprochen habe, also allein eben, wenn man an Pulp Fiction denkt, wenn man an Kill Bill denkt, wo das ja auch wirklich ein ganz besonderes Stilmittel ist, also unterschiedliche Szenen oder Teile des Films in eine bestimmte Farbe einzutauchen. Selbst Anime ist ja ein Stilmittel, weil du gerade sagtest, Graphic Novel ist ja auch ein Stilmittel von Kill Bill. Also es ist schon unverschämt, wie das gerade irgendwie gut ineinander greift, stelle ich fest. Also ja.
Es ist eine charmante Idee, und da er angefangen hat, der liebe Micha, ist das irgendwie auch gleich eine Hommage an denjenigen, der uns hier heute den Stoff zum Besprechen gibt, finde ich.
Das stimmt. Eigentlich hätte ich es ja andersrum machen müssen. Eigentlich hätte ich mit meiner 1 anfangen müssen, um es nonlinear zu erzählen, wie das dann auch Quentin Tarantino gerne mal macht.
Und das stimmt, ja.
ja, aber man merkt auch, wie er sich auch inszeniert. Er ist ja auch schon irgendwie zu einer Marke geworden. Dessen ist er sich ja bewusst, ne? Dieser Filmfanatiker, der Filme zitiert links und rechts aus allen möglichen Sparten, der auch gefühlt jeden Film gesehen hat, der jemals gedreht wurde. Also nicht nur Gangsterfilme der 70er, sondern dann auch Blaxploitation, aber auch bei deutschen Filmen sich auskennt, auch heute noch weltweit anscheinend auf dem Laufenden ist. Das ist schon interessant. Eine Anekdote fand ich auch noch sehr lustig, dass er, als er dann als Schauspieler Fuß fassen wollte und so die ersten Jobs bekommen hat, und den ersten Job hat er tatsächlich bekommen, weil er dort gesagt hat, hat er so sein Resümee aufgezählt und hatte halt King Lear in Jean-Luc Godards Version von King Lear, hatte er eine kleine Rolle gespielt. Sagt er zumindest. Mhm. Also das war knallhart gelogen, um da einen Fuß in die Tür zu bekommen. Und das war die Vor-Internet-Zeit. Also das konnte auch keiner bei IMDb irgendwie nachprüfen. Es ist wirklich so ein filmreifer Charakter.
Ja, das stimmt. Warten wir auftakt.
Ja, coole Sache. Daniel, was ist deine Nummer 3?
Ja, das ist jetzt gar nicht so einfach, da einen guten Übergang zu finden. Ich versuch's mal trotzdem. Weil ich auf der 3 einen Charakter gewählt habe, der jetzt auch nicht offensichtlich ist. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Herangehensweise. Ich habe wirklich versucht, mich daran zu erinnern. Es gibt einige Tarantino-Filme, die ich wirklich lange, lange nicht mehr gesehen habe und die ich auch nur einmal gesehen habe. Es sind auch dabei. Ich habe wirklich versucht, mich zu erinnern, welcher Charakter hat wirklich den nachhaltigsten Eindruck auf mich geübt. Ich muss auch gestehen, ich kenne nur 80% der 10 Filme.
Welche zwei hast du nicht gesehen?
Ich habe tatsächlich Jackie Brown nicht gesehen. Ich schäme mich auch ein ganz kleines bisschen dafür. Und Once Upon a Time in Hollywood habe ich auch nicht gesehen.
Okay. Micha, also, wie ist es bei dir? Hast du alle gesehen?
Ich habe, glaube ich, Four Rooms nicht gesehen. Dieser Ensemble-Film, der auch von mehreren Filmemachern gemacht wurde, von den regulären Filmen habe ich alle gesehen.
Also insofern, das vielleicht nochmal ganz kurz zu meiner Auswahlmöglichkeit, aber eben ein Charakter, der nachhaltig hängen geblieben ist, wenn auch dieser Film bei mir schon eine ganze Weile zurückliegt, ist Daisy Domergue aus The Hateful Eight.
Wow, cool.
Genau.
Special Interest,
ja. Gespielt von Jennifer Jason Leigh. Und ich habe The Hateful Eight nicht im Kino gesehen, habe den später als Stream gesehen und muss auch gestehen, ich wusste gar nicht so viel über die Besetzung. Also ja, dass Samuel Jackson wieder dabei ist und dass Kurt Russell mitspielt, das wusste ich schon. Aber ich habe Jennifer Jason Leigh erst so verdammt spät erkannt, weil ich wirklich eine Zeit lang rätseln musste, wer ist sie denn nochmal? Und dann gab es so diesen Moment, wo ich dachte, nee, das kann nicht sein. Also, vielleicht auch ganz kurz zur Story und zum Grund, warum ich sie erst so spät erkannt habe. Also es ist ja ein Western und es geht darum, dass ein Kopfgeldjäger unterwegs ist, um, ich glaube, 3 Leichen irgendwo hinzubringen, also 3 Kopfgelder sozusagen einzulösen, 3 Leichen wegzubringen. Und das ist Marquis Warren, gespielt von Samuel Jackson, und ihm verreckt sein Pferd. So, und eine Kutsche kommt vorbei und in dieser Kutsche sitzen eben John Ruth, gespielt von Kurt Russell, der auch der Henker genannt wird, und eben Daisy Domergue, die seine Gefangene ist, die Gefangene von Kurt Russell ist, von John Ruth. So, lange Rede, kurzer Sinn, die nehmen ihn mit und dann treffen sie unterwegs noch mehr. Und ein Schneesturm zieht auf. Und dieser Schneesturm zwingt im Grunde genommen diese ganze Kutschpartie einen Zwischenhalt eben zu machen in so einer Hütte. Das ist das Interessante, dass sich mit Erreichen dieser Hütte sich geradezu so ein Kammerstück entspinnt, weil der Film im Großen und Ganzen nur in dieser Hütte spielt, mit allen Beteiligten. Da sind schon ein paar Leute vor Ort und dann kommen eben die Neuen dazu. John Ruth hat seine Gefangene Daisy Domergue an der Kette. Die beiden sind aneinander gekettet die ganze Zeit. Und ja, dann treffen sie halt eben auch verschiedene andere Protagonisten und man stellt halt relativ schnell fest, keiner traut dem anderen. Das ist so das Rahmensetting von diesem Film, ohne jetzt den weiteren Verlauf zu verraten. Was Daisy angeht, Ich hatte vorhin gesagt, so Vielfalt und Überraschung, das sind für mich so zwei Elemente, die für mich einen Charakter ausmachen. Und die ist alles Mögliche. Die ist schrullig, die ist böse, die ist lustig und sie bringt damit eben auch ganz viele unterschiedliche Facetten in diesen Film. Eben inmitten diesem ganzen Misstrauen und dieser Spannung. Und da funktioniert dieser Charakter total gut, finde ich. Könnt ihr das teilen, nachvollziehen? Habt ihr sie auch noch so in Erinnerung wie ich? Oder ist sie bei euch irgendwie verblasster oder nicht so präsent?
Ja, absolut. Das war schon so eine Wildcard in dem Film. Wie du hast es ganz schön beschrieben, dass sie diejenige ist, die dann auch Leute lockt und zu Entscheidungen zwingt und zwingt zu reagieren. Und das ist natürlich immer ein tolles Element, gerade wenn du so eine Art Kammerspiel hast, wo keiner sich in die Karten schauen lassen will und du weißt nicht genau, wer hat welche Agenda. Und dann, wenn du so einen verrückten Charakter hast, dann ist das eine absolute Belebung. Und was mir bei ihr nochmal aufgefallen ist, das ist auch ja eine absolute Qualität von Tarantino, Leute zu besetzen, die man überhaupt nicht mehr auf dem Zettel hatte. Ich meine, Jennifer Jason Leigh, die hatte halt ihre Hochzeit in den 90ern gehabt. Ja. War da, okay, da war sie eine Leading Lady, aber ich hatte die vorher schon total lange nicht mehr gesehen. Und da fällt dir dann mal wieder auf, was die Leute auch drauf haben. Mhm. Einerseits, was Quentin Tarantino aus denen rauskitzeln kann, und andererseits fragst du dich dann auch von wegen, warum sind andere Filmemacher so wenig mutig in den Besetzungen? Weil du dann doch wieder die gleichen Gesichter hast. Und ich habe mich da auch speziell bei ihr dann gefragt, von wegen, was gehen uns eigentlich für Performances durch die Lappen, weil eben Quentin Tarantino nur alle 3-4 Jahre einen Film dreht und alle anderen Filmemacher sich nicht trauen, Leute auszubuddeln. Mhm. Ich meine, da gibt es ja genug Beispiele auch in anderen Tarantino-Filmen, wo er Leute besetzt hat, wo man gesagt hat, von wegen, was, den gibt's noch?
Mhm. Ja. Und gleichzeitig arbeitet er ja auch mit einem immer wiederkehrenden Cast, ne?
Das stimmt.
Also was ich an der Daisy, also erstmal finde ich es geil, dass du einen Charakter aus Hateful Eight nominiert hast, weil ich glaube, dass der auch von den Tarantino-Filmen underrated ist.
Ich mag den richtig gerne. Also
finde den auch richtig geil.
Auch wegen des Western-Settings mag ich den.
Ja, und so dieses Whodunit-Motto. Mhm. Und was ich halt krass finde bei ihr, ist, dass sie ja am Anfang irgendwie so ein Opfer für den von Kurt Russell gespielten Charakter irgendwie ist, ne? Also und dann irgendwann diese Wendung, und ich bin ja der Spoiler-Björn, deswegen darf ich das sagen, wer also nicht wissen, wie der Film ausgegangen ist oder dann weitergegangen ist, sie bringt ihn ja um. Ja. Und diese Szene, die ist mir wirklich nachhaltig in Erinnerung geblieben, wie sie ihn blutüberströmt umbringt und dann immer wieder das N-Wort auf ihn einbrüllt. Ja. Und dieser Rage, ja, und das ist, das mag ich eben auch an diesen Charakteren, die er schafft, ist diese Wendung auch, die dann teilweise drin sind. Und das ist bei ihr da, also in der Stelle ist es mir noch ganz präsent.
Und ihm dann auch noch mit der Machete den Unterarm abhackt, damit sie sich frei bewegen kann. Ne? Also viel, viel Schönes dabei. Ganz interessant, dass du das angesprochen hattest, Micha, dass du sie zuvor lange nicht mehr gesehen hattest, weil das fand ich auch so schön, jetzt gar nicht auf den Charakter, sondern auf die Schauspielerin bezogen. Sie hatte die Schauspielerei eigentlich schon fast an den Nagel gehängt, weil sie war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon schwer in den 40ern. Und das ist ja leider Gottes, gerade bei Frauen in Hollywood, bisweilen ein Makel. Und sie hatte irgendwie tatsächlich Probleme, gute Rollenangebote zu bekommen. Und da war sie echt kurz davor, die Schauspielerei sein zu lassen. Und dann kam Quentin Tarantino irgendwie um die Ecke und Da war sie voll dabei.
Hast du bei der Recherche gehört, weil ich erinnere mich, meine mich dunkel zu erinnern, dass die Rolle wohl ursprünglich an Jennifer Lawrence gehen sollte.
Davon weiß ich nichts.
Hast du sowas gesehen? Ich glaube, das war so, also wie dann die genaue Chronologie war, weiß ich nicht. Sie hätte natürlich auch gut gepasst, ne? Weil sie auch solche Charaktere, wo du manchmal auch den Geisteszustand anzweifelst, spielt und sehr, sehr gut spielt. Ja. Aber natürlich eine ganz andere Altersklasse. Und das zeigt aber auch, dass die Figur dieser Daisy gar nicht so festgelegt ist, wie alt die nun ist, spielt halt gar eine geringe Rolle eigentlich nur für die Rolle.
Ich wollte noch zu guter Letzt darauf eingehen, warum ich sie so spät erkannt habe in dem Film, weil sie sieht echt runtergekommen aus. Sie hat ein blaues Auge, sitzt mit so einem fetten Pfeilchen in der Kutsche, dann hat sie, glaube ich, auch so eine Pelzmütze oder sowas auf und so strähnige, fettige Haare. Und auch relativ zu Beginn des Films, als sie in der Kutsche sitzen, kriegt sie ja von beiden voll auf die Fresse. Also sowohl von Kurt Russell, der ihr wirklich mal den Ellbogen, mit dem Ellbogen die Nase bricht, und dann auch noch von Samuel L. Jackson, den sie beleidigt quasi, und der ihr dann auch voll auf die Fresse haut, was unfreiwillig komisch ist, weil sie daraufhin aus der Kutsche fällt und Kurt Russell hinterherzieht, weil die aneinander gekettet sind. Also beide fliegen irgendwie aus der Kutsche raus. Also und da bin ich dann wieder bei diesem Punkt, dass ich in einem Moment finde ich sie so abstoßend, im nächsten Moment bringt sie mich total zum Lachen und wiederum zwei Szenen später habe ich Mitleid mit ihr. Weil die Prügel ist nicht nur das Einzige, sie kriegt irgendwie Essen ins Gesicht, irgendwann ist sie auch komplett blutüberströmt, keine Ahnung, ein halbes Gehirn spritzt ihr ins Gesicht, also die sieht nachher wirklich so fertig und krass niedergemacht aus. Und wie gesagt, das schon am Anfang des Films hat man Schwierigkeiten.
Sie ist der Punching Ball. Ne?
Total. Aber sie trägt ganz, ganz viel von dieser Story. Und deswegen ist sie meine Nummer 3.
So schön. Ja. Interessante Vielfalt, mit der wir hier schon mal loslegen. Ja, meine Nummer 3, da habe ich mich ein bisschen schwer mitgetan, aber am Ende bin ich auch hier ähnlich wie so oft meinem Herzen gefolgt. Und zwar, was ist der Gedanke dahinter? Erstens ist das ein Charakter aus dem ersten Tarantino-Film, den ich je gesehen habe.
Hey. Mhm.
From Dusk Till Dawn.
Mhm.
Und es ist ein Charakter, den Quentin Tarantino selber spielt.
Richie
Gecko.
Geil.
Und ich sag mal, warum?
Ich würde es tun.
Genau. Es tun. Die Szene alleine. Alleine die Szene.
Ja.
Was tun? Also,
da kommen wir gleich noch zu. Daniel, ich bin so ein bisschen bei dem Gedanken zu dem Charakter gekommen, den du gerade geäußert hast, nämlich in dem Sinne, was ist mir in Erinnerung geblieben? Mhm. Und es war der erste Tarantino-Film, den ich damals gesehen habe. Und es hat mich total geflasht, wie jemand so einen Film machen kann und dann sich selber auch noch die Rolle geben kann. Des krankesten Typen im gesamten Film. Und das sind viele kranke Leute da.
Mhm.
Also, kurze Zusammenfassung: From Dusk Till Dawn, die beiden Brüder, Seth und Richie Gecko. Richie Gecko, wie gesagt, gespielt von Quentin Tarantino. Seth, gespielt von George Clooney, haben einen Banküberfall begangen, sind auf der Flucht. Und der erste Teil des Films ist eine Art Roadmovie, die diese Flucht halt zeigt, bei der sie unter anderem auf den ehemaligen Pfarrer Jacob und seine Tochter und seinen Sohn treffen, die sie dann quasi mehr oder weniger kidnappen, bis sie wollen nach Mexiko, bis sie irgendwann in Mexiko am Titty Twister ankommen und von dort an nimmt der Film einen ganz anderen Lauf und Vampire kommen ins Spiel, sagen wir es mal so. Und Richie ist ein sadistischer, kranker Psychopath, der aber gleichzeitig trotzdem auch ausreichend klug wirkt und durchtrieben und mit diesem damals noch so jungen Gesicht von Quentin Tarantino, ich finde, da hat er sich wirklich selber perfekt besetzt quasi, oder Robert Rodriguez ihn, so wirklich denkst, das ist so ein richtig kranker Typ, wie ich ihn mir vorstellen kann. Der ist noch real genug, als dass das sein könnte und trotzdem so fies und eklig, dass das einfach in Erinnerung bleibt. Und die Szene, Micha, die du gerade angesprochen hast, ist so eine, die dafür sinnbildlich ist. Also er hat ja ständig Halluzinationen und denkt in seinem Wahn eigentlich, dass alle Frauen auf ihn stehen. Und das gibt dann diese eine berühmte Szene, wo er die Tochter von diesem Pfarrer, gespielt von Juliette Lewis, wo er eine Halluzination hat, in der sie ihn fragt, würdest du bitte meine Pussy lecken? So nach dem Motto. Und er antwortet dann so, also genial, man muss sich das bitte mal angucken bei YouTube, die Szene gibt's da.
Also du hast es sehr, sehr schön zusammengefasst. Sadistischer Psychopath, der aber gleichermaßen smart ist und ja, natürlich irgendwie auch manipulativ, ständig auch irgendwie aber von seinem Bruder eingefangen werden muss. Also seine Verrücktheit, also er ist ja regelmäßig am Eskalieren, also ja, ob jetzt in dieser Szene mit der vermutlich noch sehr minderjährigen Tochter oder in anderen Szenen, wo er wirklich Gewaltexzesse abliefert. Also ich erinnere mich da noch irgendwie an eine Putzfrau in diesem Motel.
Das war die Bankangestellte.
Das war die Bankangestellte.
Sie war ganz anders, als du weg warst.
Ja. Also... Ja, das ist total interessant, weil das macht auch diesen Charakter wahnsinnig unberechenbar.
Ja.
Und das erzeugt Spannung in dem Film, finde ich.
Also ich muss mal, ein Spoiler, also wer den Film noch nicht gesehen hat und noch schauen möchte, der muss kurz weghören. Richie verwandelt sich ja im Laufe dieses Films auch zu einem Vampir oder zu einem Monster. Und es gehört schon eine Menge dazu, dass er vor der Verwandlung unberechenbarer war als danach. Und auch gewalttätiger.
Das stimmt.
Das sagt einem eigentlich schon alles, was man über Richie wissen muss.
Ja.
Das ist wirklich so eine Loose Cannon, dass du, und da kommen wir wieder auch auf Daniels Definition zurück, Unberechenbarkeit, Überraschung. Das ist ja natürlich ein Paradebeispiel dafür.
Ja.
Und das macht es natürlich auch spannend und auch gerade diese Bruderbeziehung zwischen den beiden, ne? Und die wären ja gar nicht in der Situation, wenn ich Richie einfach so irgendwelche Leute umgebracht hätte, obwohl sie eigentlich schon längst weg waren. Und das war ja dann auch so eine Befreiungsaktion, auch in der allerersten Sequenz des Films, ist es ja auch so.
Ja.
Dass es ja überhaupt keinen Grund dafür gibt, diesen Schnapsverkäufer da zu erschießen.
Ja. Ja.
Der ihm ja angeblich ein Zeichen gegeben hat.
Ja.
Und er sagt ja zu Recht, ich habe hier kein Zeichen gegeben. Im Anbetracht der Umstände hätte ich einen gottverdammten Oscar verdient gehabt, so gut wie ich gespielt habe. Aber das interessiert Richie alles nicht.
Ja, also diese Schizophrenie, die macht ihm ständig irgendwie einen Strich durch die Rechnung, ne? Also in dieser ganzen Geschichte, in dieser ganzen Flucht-Thematik. Und das spielt Tarantino schon ziemlich gut. Das, ja, muss man wirklich sagen.
Muss man vielleicht nochmal ganz kurz hinzufügen, dass das ja ein Film war, den er zwar geschrieben hat, allerdings dann von Robert Rodriguez inszeniert wurde, ne?
Aber, genau.
Aber es gilt ja trotzdem, was du gesagt hast. Also er schreibt sie so eine kranke Rolle und spielt sie dann selbst.
Ja. Also und das hat für mich so einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen, dass der diese Rolle selbst gespielt hat.
Mhm.
Ich muss sagen, der Film ist vor allem in diesem zweiten Teil mit den Vampir-Szenen, ich finde, er ist nicht hervorragend gealtert.
Das ist der Film, den du jetzt noch mal gesehen hast, kürzlich?
Nein.
Ach so, okay, gut.
Der kommt dann gleich auf die 2 noch.
Naja, verstehe.
Genau. Nee, aber ich hab mir die ein paar Szenen noch mal angeguckt und hab gedacht, bei den Vampir-Szenen im Titty-Twister,
ja, ist halt auch von 93, ne?
93,
aber,
ja.
Aber trotzdem.
Genial. Also allein die Idee ist genial und Richie hat es mir angetan.
Sagen wir mal so, du merkst halt in der zweiten Hälfte die Budgetbeschränkung, ne? Dass das kein großer Studiofilm ist, den du so auch nie durchbekommen hättest beim Studio mit so einer Krankengeschichte.
Ja.
Aber dialogmäßig ist das immer noch genial. Also
ich
ertappe mich da auch ganz oft irgendwelche Zitate aus dem Film. Zu sagen, wenn ich mit meinen Kindern spreche.
Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, dass damals der Film für mich, das hat irgendwie eine Tür in einen neuen Raum aufgestoßen, also was Filme angeht. Also das war ein Augenöffner und das, wow, das ist mal was völlig Neues und Frisches und gleichzeitig natürlich unglaublich brutal und
In einen sehr, sehr schmutzigen, blutverschmierten Raum, in den man eigentlich gar nicht rein wollte.
Ich habe mir auch gerade diesen Raum vorgestellt, wo Björn die Tür entdeckt hat.
Ja, welche Tür führt denn zu Michas Nummer 2?
Meine Nummer 2. Ich habe kurz überlegt, ob ich da jetzt bei dir einschreiten sollte, als du deine 3 genannt hast. Aber ich habe ja nicht Richie. Ich habe Seth.
Nein!
Oh, Hammer. Hammer.
Seth Gecko. Die bessere Hälfte sozusagen.
Ja.
Wegen des Tribals auf seinem Hals, ne?
Ja. Natürlich nur wegen des Tribals auf dem Hals mit dem coolsten Tattoo der Welt.
Ja, ja.
Getragen von George Clooney eben in From Dusk Till Dawn. Das ist ganz schön, weil ich muss jetzt zum Film eigentlich nichts weiter sagen. Ja, es ist der Bruder, der auf ihn Acht geben soll. Interessanterweise, das habe ich gesehen, während Quentin Tarantino, obwohl er bei dir auf der 3 gelandet ist, hat tatsächlich in dem Jahr die Goldene Himbeere
bekommen. Ja, habe ich gesehen.
Darsteller.
Also,
witzig, ne? Wie unterschiedlich da dann doch die Geschmäcker sind. Also für den Oscar hat es für Clooney nicht gereicht als Seth Gecko, aber für den MTV Award immerhin als bester Darsteller. Kann man nicht meckern.
Mhm.
Also Seth Gecko ist ein Gangster. Und er will nach Mexiko. Er will aber vor allen Dingen seinen kleinen Bruder schützen, von dem er weiß, dass das ein Verrückter ist. Und nicht nur ein Verrückter, sondern auch ein Mörder ist, ein Perverser, ein Psychopath. Aber er ist halt auch sein Bruder. Insofern ist das schon mal auch reizvoll, finde ich, einen Charakter zu haben, der wieder besseres Wissen. Also er sagt es ja so richtig explizit in einer Szene von wegen, ich bin vielleicht ein Gangster, ich bin ein Dieb, aber ich bin kein gottverdammter Mörder. Ich bringe nicht Leute einfach um, wenn es nicht sein muss. Also Clooney schießt auch auf andere, ne? Aber nur, wenn es wirklich sein muss. Er hat einen Kodex. Mhm. Insofern ist er so eine Art aufrechter Gangster. Und ja, einer ist cooler als Seth Gecko. Also für mich keine andere Figur aus dem Tarantino-Kosmos ist so cool wie Clooney in dieser Rolle. Und der junge George Clooney, und das ist ja dann auch nochmal geil, der hat ja gerade erst seinen Durchbruch gehabt, relativ spät für einen Schauspieler, nachdem viele andere Sachen gescheitert sind, Serien, die gestartet sind. Aber dann war Emergency Room, Anfang Mitte 90er. Und was macht er dann als erstes? Dreht halt so einen Film. Und da war ja der Frauenschwarm als Doug Ross. Mhm. Björn, also
ich weiß.
Du warst ja dabei. Du warst ja dabei.
Natürlich.
In der ersten Stunde. Und sich dann so einen Film auszusuchen, um zu sagen, ja, ich versuche jetzt mal so ein bisschen auszutesten, wie es jetzt hier weitergeht. Und natürlich auch sind Leute in diesen Film gegangen, die einfach George Clooney sexy fanden und Doug Ross, den Kinderarzt in der Notaufnahme, sexy fanden. Ja. Die haben sich dann doch, glaube ich, gewundert, als sie From Dusk Till Dawn gesehen haben.
Ein bisschen.
Ja, ich finde das super, Micha. Ein Gedanke kreuzte in der Vorbereitung so mein Gehirn und mein innerer Micha, den ich ja letztes Mal schon beschrieben habe, der ist aber amok gelaufen in mir. Deswegen konnte ich diesem Gedanken nicht folgen, weil mein Gedanke war, ob ich die beiden nicht einfach zusammen nominiere.
Genau, das habe ich auch gerade gedacht. Das wäre so ein Micha-Move gewesen.
Ja.
Da hätte ich auch gesagt, boah.
Aber ich habe Angst, ne? Ich habe Angst vor Sachen. Nee, weil ich finde, dass du
Angst vor Regelbrüchen hast, das glaubt dir nur auch keiner mehr. Ja, nach dem, was du hier abgezogen hast in den letzten Folgen.
Ihr habt euch auch beide gesucht und gefunden. Also kann man gar nicht anders sagen.
Also Seth ist auf jeden Fall ebenfalls eine geile Sau.
Ja.
Und ich finde, mein Eindruck von Seth ist, dass bei aller Coolness, bei allem Gangstersein und bei allem Code, den er hat, habe ich irgendwie bei ihm auch immer noch den Eindruck, dass er einen ganz kleinen Hauch auch keine Ahnung davon hat, was er eigentlich macht. Und das spielt irgendwie da auch noch mal mit rein, dass das nicht einfach irgendwie ein abgewichster Gangster ist, der irgendwie abgezockt ist, sondern ein bisschen was von dem Coolen ist auch gespielt in ihm. Also das überspielt so ein bisschen, so ist mein Eindruck, seine eigene Unsicherheit. Und irgendwie finde ich das geil. Das ist, ist schon richtig cool. Und George Clooney mal wieder so jung zu sehen,
wow. Ja. Also ich finde schon, dass er ein totaler Macher ist. Also, dass er eigentlich schon die ganze Zeit am Organisieren ist und eigentlich auch, naja, gegenüber Richie natürlich auch Ansagen macht die ganze Zeit. Also, das ist schon so ein Anführertyp, finde ich. Also,
absolut.
So viel gespielt, das finde ich da gar nicht, sondern also auch nachher, als dann diese ganze Zombie-Vampir-Orgie da losgeht, da ist er eigentlich auch derjenige, der ne, so sagt, wo gut, ich meine, mit Gewalt und Schießereien kennt er sich halt aus, ne, das ist so seine Expertise, aber ich finde, er wirkt sehr souverän. Mhm. Er wirkt sehr souverän eigentlich von Anfang bis Ende.
Ich finde es dann interessant, also für mich auch, diese Coolness kommt ja dadurch, ne, dass er dann auch weiß, was zu tun ist und auch Richie dann Ansagen macht und es geht nur darum, irgendwie Carlos zu treffen, der sie dann nach El Rey bringt, ins gelobte Land. Aber natürlich dann auch ja weiß, auch was ich gehört. Also zum Schluss, wo tatsächlich auch dann Juliette Lewis dann irgendwie mitkommen will mit ihm. Ne? Aber da ist dann wieder der aufrechte Gangster da. Aber ich finde es spannend, dass du da diese Zwischentöne gesehen hast, Björn, dass du sagst. Und wegen, es ist natürlich auch so überlebensgroß. Es ist ja eine stilisierte, ist ja kein realistisches Gangster-Drama. Es ist alles irgendwie zitiert aus Filmen und da was genommen, dort was geklaut und wie baue ich mir irgendwie die coolste Hauptfigur der Welt zusammen? Und das ist ihm da perfekt gelungen,
finde ich. Ja, können wir noch mal kurz festhalten, dass das Ziel ist ja El Rey, wie du gerade sagst, ne? Und da gibt es eine Kommune für zur Ruhe setzende Gangster und der Eintrittspreis ist wie 10% ihres Vermögens. Das finde ich auch total geil.
Also vielleicht kann man das ja noch verhandeln. Ja. So steht es geschrieben, so wird es gemacht.
Da reicht ihr euch heute die Hände.
Das stimmt. Sehr versöhnlich. Fast schon unheimlich.
Ja.
Also da muss noch was kommen.
Dann mach ich mal weiter,
Daniel. Ja.
Dann mach ich mal weiter. Und da ich habe mich tatsächlich auf die 10 Filme, wo Tarantino Regie geführt hat, konzentriert. Also insofern war da From Dusk Till Dawn außerhalb meines Scopes, sage ich mal. Dafür nominiere ich auf der 2 den vermutlich meist zitierten Tarantino-Charakter, der eins sagte, der Pfad der Gerechten ist auf beiden Seiten gesäumt von Freveleien der Selbstsüchtigen und der Tyrannei böser Männer. Meine Nummer 2 ist Jules Winfield.
Jules Winfield. Das ist meine Nummer 1.
Ich wusste, dass wir uns heute irgendwie in der Hinsicht doppeln werden. Ja,
das stand zu befürchten.
Ich habe vorher mit mindestens 2 Doppelungen gerechnet. Da weiß ich jetzt gar nicht, ob das hinhaut, aber.
Ja, wer weiß, ich habe ja noch nicht gesagt, ob ich ihn noch habe.
Das stimmt. Hast du aber nicht.
Habe ich aber nicht.
Ja, Björn, was gibt's über Jules Winfield zu sagen? Ich fange mal an. Allein die Erscheinung, also ganz kurz, Jules Winfield ist, könnte man sagen, irgendwie Auftragskiller. Also wenn auch ein bibeltreuer Auftragskiller, ja, wie man gerade gehört hat. Ezekiel 25:17, also relativ frei ausgeführt und übersetzt.
Mit künstlerischer Freiheit.
Mit künstlerischer Freiheit von Quentin Tarantino. Also allein die Erscheinung, dieser schwarze Anzug, dann diese geile Frisur, diese, wie nennt man es? Irgendwie
Berry Curls.
Ah, okay, siehst du. Heißt
es. Ja. Es sollte wohl ursprünglich ein Afro sein, aber Samuel L. Jackson hat sich wohl durchgesetzt.
Ja, sieht super aus. Super. Und der Bart, tatsächlich bin ich bei der Recherche darüber gestoßen, dass der Winfield-Bart ein etablierter Begriff in Barbershops ist. Ohne Witz.
Seitdem.
Ja. Und er spielt eben in diesem Film einen bibeltreuen Auftragskiller, wie ich gerade sagte. Es geht ja damit los, dass er und sein Kompagnon Vincent Vega, gespielt von John Travolta, dass die auf dem Weg sind, quasi ja so eine Situation zu klären. Da gibt's so ein paar Typen, die ihren Boss verarscht haben und die fahren da halt eben hin. Und allein auf der Fahrt dorthin entstehen ja, also sind ja im Grunde genommen die ikonischsten Szenen und Dialoge entstanden, die Tarantino-Filme so hervorbringen. Nämlich Vincent Vega, der gerade aus Europa zurückkommt, in Amsterdam war er, glaube ich. Genau, in Amsterdam, und erzählt da halt so über die Coffeeshops und seine Drogenerfahrung und so weiter. Und dann gibt's ja dieses, ne, also du wirst nicht darauf kommen, wie die einen Quarter Pounder in Europa nennen. Und Jules Winfield so, was? Die nennen ihn nicht ein Quarter Pounder, sondern nein, es ist der Royal mit Käse. So, und das ist ja schon mal, also allein dieser Dialog und das, was sie da sagen, Das ist so prägend, also nicht nur für mich, sondern im Grunde genommen für die gesamte Filmindustrie ab 1994. Und da hat dieser Charakter einen ganz, ganz wesentlichen Anteil dran. Also es ist natürlich gut geschrieben, das muss man auch sagen. Aber wie Samuel L. Jackson den verkörpert und spielt, ist einfach großartig. Björn, geh gerne mit rein. Also warum bei dir auf der 1?
Also ich glaube ganz ehrlich, dass Jules Winfield mit Abstand der popkulturell einflussreichste Charakter von Quentin Tarantino ist.
Ja, stimmt.
Aus dem popkulturell einflussreichsten Film, Pulp Fiction. Mhm. Und ich meine, das ist ja ikonischen Status hat das ja. Du hast schon Dinge, du hast zitiert, auch die Optik dazu, natürlich auch die Dynamik mit Vincent Vega. Also für mich ist es auch, er auch wieder dieser Aspekt, er hat diesen gefühlten Code, moralischen Code, der natürlich im Vergleich zu vielen anderen moralischen Codes von normalen Menschen total verrückt ist, aber er ist, nicht? Und er hat eine Schärfe ist in diesem Charakter drin. Eine Schärfe im Augenausdruck, eine Schärfe in der Sprache und im Handeln, und das hat irgendwie was, ich finde, dieser Charakter, der schneidet wie ein Brett, wie ein Messer so. Und das ist für mich irgendwie krass bei dem einfach. Das ist, du kannst dem zugucken und hast das Gefühl, das ist ja irre, was da passiert. Mal ganz unabhängig von den ganzen Dialogen und allem. Und das finde ich einfach unglaublich faszinierend. Übrigens, das Thema mit dieser Ezekiel 25:17, da gibt es ja auch eine ganz interessante Geschichte zu. Das hat sich der Tarantino ja nicht selbst ausgedacht, sondern das ist aus dem Intro eines Sonny Chiba-Films. Sonny Chiba, ein Martial Arts Schauspieler und Künstler, der viele Filme gemacht hat, und der in Kill Bill den Hattori Hanzo spielt. Der hat einen Film gemacht, in dem das Intro ist, und das hat er da eingebaut. Also auch das sind wieder
abgefahren.
Cranke Sachen, ne?
Aber wo du gerade Code sagtest, was ja auch irgendwie total lustig und absurd ist, also er ist Auftragskiller und dann gibt es eine Schießerei, beziehungsweise werden 6 Kugeln auf ihn und Vincent abgefeuert und keine trifft. Die schlagen alle hinter ihnen in der Wand ein und keine trifft. Mhm. Und da hat er ja sowas wie eine göttliche Erleuchtung und schwört daraufhin der Gewalt ab. Also allein das ist ja irgendwie zum Schreien. Also auch wie er sich innerhalb dieses Films, dieser Geschichte entwickelt und vom wirklich relativ, ja, kalten, abgebrühten Auftragskiller zu so einem, naja, noch gottesfürchtigeren Mann wird. Und ja, eigentlich dann sitzen sie irgendwann im Diner und er sagt, nee, ich will jetzt eigentlich nur noch, ne, ein ruhiges Leben führen, so sinngemäß. Und das ist schon sehr witzig. Und
er hat sich entschlossen, Penner zu sein.
Ja, genau. Und er wirkt manchmal, also gerade wenn er Ezekiel 25,17 zitiert, wirkt er ja auch so leicht irre, aber trotzdem irgendwie immer noch der Vernünftigere von beiden. Also auch der Typ, der ein bisschen mehr Plan und ein bisschen mehr Kontrolle über die Situation hat, verglichen mit Vincent Vega. Aber ja, super, super Charakter und ist auch einer Nummer 1 würdig.
Er nimmt auf alle Fälle weniger Drogen als Vincent Vega. Das hilft ja auch schon mal, die Sachen ein bisschen nüchterner zu betrachten.
Das stimmt.
Ich glaube, also das ist jetzt so eine Sache, die gilt natürlich für alle Figuren, die wir hier nennen. Aber in dem Fall fällt es mir nochmal besonders auf, wenn du dir jetzt nur so die Drehbuchzeilen anschauen würdest, die Jules hat in Pulp Fiction. Das ist so eng verknüpft mit Samuel L. Jackson. Ein anderer Schauspieler hätte daraus was anderes, aber ganz sicher nichts Besseres gemacht als er, weil dieses Charisma von Samuel L. Jackson, ja. Das hatte ich wirklich von der ersten Sekunde an im Griff. Sobald der den Bildschirm betritt oder die Leinwand betritt, bist du gefesselt von diesem Typen. Und da hat er noch gar nicht den Mund aufgemacht. Dass er dann noch diese Dialoge von Quentin Tarantino, die wirklich einzigartig und auch, wie du schon sagtest, stilprägend waren, dann noch spricht, kommt dann noch mal dazu. Aber es ist schon mal so eine Erscheinung, dass du denkst, wow, was ist das für ein Typ?
Angeblich soll die Legende ja so sein, dass Tarantino diese Rolle auf Samuel L. Jackson geschrieben haben soll. Mhm. Aber er soll dann wohl beim Casting auch ein bisschen mit anderen Leuten rumprobiert haben. Und im Casting hat Samuel L. Jackson dann wohl die Szene performt quasi, wo er den Burger gegessen hat und an der Cola oder an der Sprite getrunken hat.
Ohne Cola. Eine Sprite war das.
Und das war dann, und dann war es wohl durch.
Ja. Übrigens Burger, ich kann mich da an viele Szenen erinnern, wenn wir mal einen Burger zusammen gegessen haben und dieser Satz fiel. Das Burger. Ist ein leckerer Burger.
Ja. Ich muss mich auch schon die ganze Zeit bremsen, weil also gerade Pulp Fiction und From Dusk Till Dawn sind halt so zitierfähig ganz vielen passenden und unpassenden Situationen. Das ist schon, und natürlich auch für uns, für unsere Altersstufe natürlich auch total prägend. Grund hat Björn diese Kategorie vorgeschlagen, ne? Weil wir auch genau im richtigen Alter waren, als Quentin Tarantino durchgestartet ist.
Ja, total. Und wenn Once Upon a Time in Hollywood sein erster Film gewesen wäre, wäre das wahrscheinlich, hätte es mich nicht damals nicht so getroffen wie From Dusk Till Dawn. Mhm. Nee. Der kein schlechter Film ist, ne? Und, ich will aber noch was zu Samuel L. Jackson und Jules Winfield sagen. Samuel L. Jackson hat eine geniale Präsenz. Aber in dieser Rolle ist das noch mal auf einer anderen Ebene als bei manch anderen Rollen, die er hat. Auch in den Filmen von Quentin Tarantino. Auch da gibt es andere tolle Rollen, die er hat. Aber bei Jules Winfield ist es wirklich, da mescht halt alles zusammen auf Perfektion.
Samuel L. Jackson hat einen so krassen, durchdringenden Blick.
Ja.
Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Also wo du wirklich weißt, okay, leg dich nicht mit diesem N-Wort an. Und das kriegt er immer wieder so gut hin. Also wir haben ja auch über Hateful Eight gesprochen. Da ist er auch toll. Aber Pulp Fiction, wie du sagst, Björn, ist einfach nochmal eine ganz andere Liga. Und ich finde immer wieder dieser Blick von Samuel L. Jackson, der kriegt mich immer wieder. Und das ist geradezu perfekt in Pulp Fiction.
Aber das ist doch auch wieder ein Zeichen dafür, wie viele tolle Schauspieler es gibt, die man überhaupt nicht auf dem Zettel hat. Also ich hatte Samuel Jackson in Jurassic Park gesehen, wo er den Computer-Nerd da gespielt hat.
Ja, stimmt. Ja.
Und ich habe ihn auch bestimmt in Der Prinz von Zamunda gesehen, als als Räuber, der da den Fastfoodladen überfällt. Aber habt die jetzt auch überhaupt nicht zusammengebracht, die auch sehr unterschiedlich sind, ne? Aber was dann ein Schauspieler, der ja auch nicht mehr jung war bei Pulp Fiction, der hat ja schon viel gemacht, auch Theater gespielt, ne? Aber was du aus so jemanden rauskitzeln kannst, wenn dann wirklich mal das richtige Drehbuch kommt, von einem Meister geschrieben und die Sterne so günstig stehen, dass der perfekte Schauspieler oder genau die richtige Besetzung auf ein geniales Drehbuch treffen, mit einem Regisseur, der das Drehbuch würdigt, weil er selber geschrieben hat, dann entsteht so eine Magie. Mhm.
Ja. Ja, und ich, also im selben Film, ich hoffe, ich greife jetzt auf nichts voraus, sieht man es ja auch mit John Travolta, der zumindest Mitte der 90er Jahre ja eigentlich schon eigentlich fast weg war.
Ja.
Ja. Nach den Erfolgen aus den 70er, 80ern, dann kam die ganze Scientology-Geschichte, glaube ich, nochmal rein, der war einige Jahre weg. Und dann kriegt er diese Rolle und war auch wieder.
War ein Riesen-Comeback für John Travolta. Ja.
Ja, schön.
Okay. Habt ihr nochmal sehr schön zusammengefasst, alle beide.
Dann komme ich zu meiner Nummer 2.
Stimmt. Es geht ja alles kreuz und quer, Björn.
Ja, ist ganz das jetzt geht das wieder los.
Episodenfilm hier.
Ja, meine Nummer 2 habe ich bereits genannt.
Oh.
Hattori Hanzo.
Oh, okay. Hattori Hanzo, ja.
Ja.
Hattori Hanzo.
Sehr schön.
Hattori Hanzo, ein Charakter aus dem Film Kill Bill, Volume 1, der, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, gespielt wird von Sonny Chiba. Also auch da hat Tarantino wieder nicht versucht, irgendwie so die Welten des Films aus dem Martial Arts mit einfließen zu lassen. Da war eben der Sonny Chiba auch eine Legende. Und der spielt im Film Kill Bill die Rolle von Hattori Hanzo, einem japanischen Schwertschmied, der aber im Ruhestand ist und einen Sushi-Laden betreibt und bei dem sich die Hauptdarstellerin, The Bride, ein Hattori Hanzo-Schwert besorgen will, um eines ihrer Ziele zu eliminieren damit, Oren Ishii.
An ihrer To-Do-Liste zu arbeiten.
Genau. Und warum Hattori Hanzo? Also erstmal, die ganze Szene mit Hattori Hanzo hat zunächst was total Leichtes und Komisches. The Bride kommt zu ihm in den Sushi-Laden rein und es entsteht ein total lustiger, leichter Dialog und er legt sich irgendwie mit seinem Mitarbeiter hinten an und man hat den Eindruck, das ist irgendwie ein bisschen so Trottelbeziehung mit dem anderen da und ja, hier ist halt der Sushi-Koch und hinten ist irgendwie der faule Angestellte und und in dem Moment, wo dann The Bride Hattori Hanzo halt in den Mund nimmt, da verändert sich die ganze Stimmung. Und er wird ganz ernst. Und dann verkörpert er einen fast schon klischeehaft, natürlich auch wieder überzeichneten japanischen Schwert-Karate-Guru, der sie dann in den Hinterraum reinlässt, wo seine Schwerter sind und am Ende. Und dann sagt er, er hat aber der Gewalt abgeschworen, er will keine Waffen mehr machen, die Menschen töten, aber als sie dann erzählte, warum sie das braucht, nämlich weil Bill, den sie am Ende auch umbringen will, einer seiner Schüler war, dann beschließt er, baut ihr ein Schwert. Das beste Hattori Hanzo-Schwert aller Zeiten. Ja, also die ganze Mystik, die damit einhergeht, finde ich toll kreiert in dieser Person. Und dann kommt noch eine Ebene hinzu, die hat was sehr Philosophisches. Das heißt, Hattori Hanzo spricht auch teilweise aus dem Off in diesen ganzen Szenen zum Thema Hass und wie jemand, der vom Hass geleitet ist, nur noch den Gegner ermorden will. Es hat auch noch wieder dann eine philosophische Komponente neben dieser mystischen und der Leichtigkeit. Und es ist für mich einfach ein totales Beispiel dafür, wie einzelne Charaktere, die nur episodenhaft in einem Tarantino-Film vorkommen, aber ikonischen Charakter erlangen können.
Was? Ja, also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet.
Ich auch nicht.
Was wieder dafür spricht, was wir eingangs gesagt haben, dass es dann eben Rollen unterschiedlichster Größe gibt in den Tarantino-Filmen und die einen dann auch unterschiedlich faszinieren können, wo man auch denkt, es könnte auch über Hattori Hanzo einen eigenen Film geben, ohne Probleme oder auch zwei. Mhm. Ich fand die Szenen auch damals cool, aber es sind dann nur zwei Szenen, oder? Als sie das Schwert bestellt und abholt, oder? Also das ist dann echt überschaubar.
Ja, ja. Also wir haben vielleicht eine 4 Minuten lange Szene, als sie es bestellt, oder 5. Mhm. dann ja. Nochmal zwei, drei, als sie es abholt. Und dann eben gibt es noch das Gespräch aus dem Off ein paar Mal.
Ich muss gestehen, ich hab ihn so vor meinem geistigen Auge optisch, aber die Szenen mit ihm kaum noch präsent. Also zumal ich auch wirklich überlegen muss, also ich habe Kill Bill 1 und 2 gesehen, aber tatsächlich glaube ich nur einmal. Und dementsprechend ist das schon echt lange her und ich habe ihn tatsächlich nicht mehr so präsent. Insofern, ich kann zu ihm jetzt leider gar nicht so viel Schlaues beitragen. Also sehr, sehr vage Erinnerung.
Ich hatte dir ja erzählt, Daniel, dass ich habe zwei Filme nochmal wiederholt geguckt in Vorbereitung. Mhm. Das eine war Once Upon a Time in Hollywood und das andere war Kill Bill 1.
Okay.
Krass. Und ich muss wirklich sagen, Kill Bill ist ein fantastischer Film. Boah, der auch richtig gut gealtert ist, finde ich.
Ich finde, dass Kill Bill für mich persönlich auch so ein bisschen aus dem Rahmen fällt. Also, was bei Tarantino-Filmen ja gang und gäbe ist, dass Charaktere überzeichnet sind oder dass auch ernste Themen manchmal gerade schon ins Satirische, Groteske abdriften. Bei Kill Bill war mir das immer ein bisschen zu sehr drüber, weil das alles so ein Tick zu stark konstruiert war mit diesem, wie hieß sie, Viper, Assassins, whatever Gruppe und die einen gegen die anderen und das war schon krass konstruiert. Das ist bei mir irgendwie so im Hinterkopf und ansonsten, ja, vielleicht müsste ich auch Kill Bill mal wieder auffrischen. Also der Gedanke reift gerade, aber ist eine Weile her und deswegen ist auch Sonny Chiba nicht so präsent bei mir.
Nicht, dass du die Viper verwechselt mit der Fox Force 5.
Nein, 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 das war auch Uma Thurman, aber eben Pulp Fiction. Das kriege ich noch auseinander. Ja, ja.
Sehr gut.
Übrigens, der Hauptcharakter, The Bride, Black Mamba, die Mamba, ist ja der Spitzname von Kobe Bryant geworden, den er sich genommen hat. Auf ihren Film? Nach ihrem okay. Charakter.
Ach, da wird ja auch die ganze Zeit gemutmaßt, ob das dann eben Kill Bill 3 der nächste Film von oder einer der letzten Filme dann von Tarantino sein kann, weil ja auf der Liste von der Braut ja auch eine, war das Black Mamba, diese Vorstadt-Mami?
Nee, sie ist die Mamba, glaube ich. Also die Mamba, The Bride, okay. Genau. Sie war in der...
Okay, weil es gibt auch einmal, dass sie sucht ja die einzelnen Leute auf, ja. Die sie verraten haben. Und die eine ist, ich glaube, Vivica A. Fox spielt die. Und dann ist es so ein Suburban-Haus und dann kommst du zu diesem Kampf in der Küche. Ja. Bin mir nicht ganz sicher, ob das Kill Bill 1 oder 2 ist.
1, die erste Szene.
War okay. In der Küche, wo dann Messer in Cornflakes-Packungen versteckt sind und sie die dann auch umbringt und die Tochter des Opfers ist im Haus.
Ja.
Und die ist dann irgendwie 10 oder so.
Die ist noch kleiner und sie sagt zu ihr,
genau, sie sagt,
wenn du mal erwachsen bist und dich daran erinnerst, was heute passiert ist, I'll be waiting for you.
Und das wäre natürlich, und die Darstellerin von damals wäre jetzt auch im richtigen Alter, um Uma Thurman nochmal aufzusuchen.
Das stimmt.
Und so einen eigenen Rachefeldzug zu machen. Ne? Also wenn sie Rache nehmen will, dann hat Uma Thurman, The Bride, vollstes Verständnis.
Ja.
Schließlich hat sie gerade ihre Mutter umgebracht. Mhm. Auf sehr unschöne Art. Insofern wäre das nur rechtens, wenn sie dann auch ihrerseits ihre Rache haben will.
Ja.
Aber da fällt mir mal gerade wieder auf, diese Küchenszene. Was Kill Bill wirklich so super macht, ist, ich erinnere mich spontan an 5, 6, 7, 8 so Setpieces, Szenen, die so ikonisch sind, also dieser Kampf in diesem Wohnwagen auf engstem Raum, dann diese Sargszene, dieser Kampf im Schnee gegen Lucy Liu. Mhm. Es gibt wirklich so viele Sachen, gerade bei den Action-Szenen. Mhm. Die Krankenhausszene mit der Zeh, der gewackelt werden soll.
Ja.
Es ist wirklich Wahnsinn, wie viel da drin steckt, was haften bleibt, was so starke Bilder und da, das ist vielleicht das, was Daniel meinte. Du hast halt nicht so diese, natürlich hast du auch, ist das Charakter bezogen, aber du hast noch mehr Wert auf Action, es wird noch mehr Wert auf Bilder, die haften bleiben gelegt in diesen beiden Filmen.
Vielleicht ist es das. Also vielleicht sind das wirklich mehr Szenen und Bilder, die hängen bleiben, als dass ich jetzt so eine zusammenhängende Story aus einem Guss irgendwie erzählen könnte. Also klar, dass das eine ganze, dass die ganze Geschichte so ein Rachefeldzug ist, das ist klar. Aber ich könnte jetzt auch gar nicht so wahnsinnig tief in Details da irgendwie einsteigen. Es sind vielmehr tatsächlich Bilder und Szenen, ja, das trifft es ganz gut. Ja.
Und ohne, dass das jetzt ein Exkurs über den Film ist, aber das hängt natürlich auch damit zusammen, dass sie diese Liste hat. Mhm. Und der letzte Punkt ist natürlich Kill Bill, also Bill umbringen, aber davor ist es relativ austauschbar, in welcher Reihenfolge die Leute umgebracht werden. Was ist für einen Film, der eigentlich ja nicht will, dass irgendwelche Szenen, ja gut, die könnte hier sein, die könnte aber auch nachher kommen, das willst du ja eigentlich nicht als Filmemacher. Du willst ja schon, dass auf A folgt B und dann kommt C, weil das bedingt dann wieder D. Und das hast du halt bei Kill Bill nicht so sehr, weswegen der auch bei mir jetzt in meiner Gunst nicht so weit oben steht.
Und eigentlich sprachen wir über Hattori Hanzo, aber ja.
Eigentlich, ja, genau. toll, Björn.
Völlig entglitten. Bringst uns hier wieder komplett zum Abdriften.
Ja, Micha, dann bring du uns doch mal zum Abdriften mit deiner Nummer 1.
Abdriften weiß ich nicht, aber für mich war die 1 ganz schnell klar. Hm. Und es kann keinen anderen geben. Meine Nummer 1 ist Hans Lander.
Das ist ein Bingo.
Das ist ein Bingo, sagt man das so? Aus Inglourious Basterds, gespielt von Christoph Waltz. Daniel, möchtest du irgendwas sagen an dieser Stelle?
Ja, ist auch meine Nummer 1. Auch wenn ich mich sehr schwer damit getan habe, einen SS-Offizier auf die 1 zu packen, aber es führt kein Weg an ihm vorbei.
Kann ich verstehen, aber wenn einem diese Ehre gebührt, dann noch ihm, dem Hans. Ganz kurz, du hast ja schon gesagt, also ich will auch gar nicht jetzt die Handlung von Inglourious Basterds wiederholen. Und Daniel, du kannst an jeder Situation mit reingrätschen. Mhm. Er ist SS-Offizier und er soll im Nazi-besetzten Frankreich nach versteckten Juden suchen. Mhm. That's it. Also was man jetzt für diese Figur wissen müsste. Ich würde da jetzt gar nicht weiter ins Detail gehen. Aber was macht die Figur von Hans Lander so gut, dass sie bei uns beiden auf der 1 gelandet ist? Und ich habe mir diese Frage gestellt und die ist gar nicht so einfach, auch wenn es eine simple Frage ist, die ist gar nicht so einfach zu beantworten. Für mich sind es mehrere Sachen. Erstens, er ist einfach sehr, sehr gut in dem, was er tut. Mhm. Das ist schon mal attraktiv für einen Zuschauer.
Sagt er selber auch, ne?
Das sagt er auch. Ja. Und unabhängig vom Metier, das fällt natürlich dann leichter bei positiv besetzten Helden, sich dahinter zu klemmen, als bei Bösewichten, und was er eindeutig ist. Aber er ist auf alle Fälle ein Experte auf seinem Feld. Mhm. Das Zweite ist, er genießt, was er tut. Also er macht seinen Job sehr, sehr gerne. Auch das ist immer attraktiv zum Zuschauen, wenn nicht jemand das widerwillig macht, sondern wirklich Spaß bei der Arbeit hat. Er ist rhetorisch genial. Er ist immer gut gelaunt, er ist extrem charmant, kultiviert, unterhaltsam und er ist ein Spieler. Mhm. Er spielt mit Menschenleben, was natürlich verachtenswert ist, aber er genießt das Spiel, auch mit dem auf die Gefahren zu verlieren. Und ich glaube, das ist vielleicht sogar fast das Wichtigste, er ist ein Performer, der es liebt, Geschichten zu erzählen. Da sind wir natürlich Feuer und Flamme. Ich auf alle Fälle, weil du hängst an seinen Lippen, wenn er erzählt und gerade wenn er das so gut macht, wie diese Rolle geschrieben ist und wie sie dann auch gespielt ist von Christoph Waltz. Man hängt an seinen Lippen und er genießt das.
Hans Lander stand bei mir auch sofort fest und er hat im Grunde genommen auch diese Kriterien definiert, die ich eingangs gesagt habe. Also eine gewisse Vielfalt und Überraschung. Ich mach mal weiter mit der Aufzählung, die du gerade gemacht hast, weil ich hatte mir überlegt, was sind so die Attribute, die mir einfallen? Also intelligent, gerissen, manipulativ, einschüchternd, böse und kindisch. Na, also gerade diese Bingo-Szene, das ist ja schon eine fast kindische Freude, die da kurz irgendwie so durchbricht. Und auch da weiß man nie, spielt er das jetzt? Also spielt der Charakter das jetzt? Nicht Christoph Waltz, sondern spielt der Charakter das jetzt? Oder ist es wirklich so eine kindische Freude? Und damit ist, also neben vielfältig, ist er vor allem eins für mich, unberechenbar. Und die Szenen mit ihm sind nicht nur, finde ich, die spannendsten Szenen im Film, sondern die womöglich spannendsten Szenen sämtlicher Tarantino-Filme. Was also gerade die Spannung im Dialog ausmacht. weil dieses Changieren in seinem Auftreten und seiner unterschiedlichen Gemütszustände, weil er kann ja schon auch ganz, er kann ja gnadenlos ernst sein und auch sehr nicht nur böse, sondern geradezu diabolisch wirken. Und dieser Wechsel in den Gemütszuständen, der wirkt für mich immer unterschwellig bedrohlich, ohne dass es irgendwann aufgesetzt ist, sondern es ist immer bedrohlich und spannend. Und das ist übrigens auch der Film, den ich letzten Freitag gesehen habe, den ich noch mal aufgewärmt habe für mich, um mich zu vergewissern, ob ich das wirklich so gut in Erinnerung habe.
Oder ob es doch Hugo Stieglitz ist, den du auf die Eins setzt.
Hugo Stieglitz.
Und Till Schweiger auf der Eins.
Sensationell. Hat, glaube ich, 2 Sätze gesagt im ganzen Film. Das ist schon viel.
Oh,
ja, 1,5.
Ich fand ja auch Daniel Brühl auch genial. Ich habe den auch letztens wieder gesehen, den Film. Also,
richtig
also,
gut. Ja.
Ja, aber der ist ja immer gut. Ja, aber Landa, Björn.
Ja.
Ist okay oder?
Ist halt so, dass, also von allen, ist der einzige Quentin Tarantino-Film, den ich nicht gesehen habe. Okay, und ich habe das, glaube ich, an anderer Stelle schon mal gesagt, als Daniel den bei den Bösewichten, glaube ich, hatte.
Nee.
Oder nicht, aber ich habe ihn erwähnt, glaube ich.
Ja,
so. Ja. Und das steht hier, Top 3 Bösewichte, Fragezeichen. Also vielleicht müssten wir irgendwann nochmal so eine Dreipot-Irrtümer-Folge machen, weil in dem Moment, nachdem ich den Film gesehen hatte, dachte ich mir, ja, scheiße. Also Tim Curry rausschmeißen und vielleicht dann doch Hans Landa. Aber egal, das müssen wir ja nicht. Also insofern, es ist alles gut, wie es ist, aber der ist schon ganz weit oben. Also auch bei den Top 3 Bösewichten.
Ja, mich reizt der Film halt null. Das ist für mich total interessant. In dem Universum der Tarantino-Filme finde ich alles total attraktiv. Mhm. Also ohne, dass ich es vorher gesehen habe.
Ja.
Auch bei Once Upon a Time in Hollywood dachte ich, als der rauskam, geil, das klingt nach was Attraktivem. Und dann nochmal Nazi-Schinken.
Oh. Ja, ich wollte gerade fragen, liegt das so an der Nazi-Thematik, Zweiter Weltkrieg und so weiter?
Ich habe einfach keine Lust mehr auf diese Filme.
Ich gebe dir nochmal einen Anreiz. Und zwar, es ist ganz am Anfang so, also allein die erste, das Intro, ich finde es so spannend. Also diese erste Befragung, die er durchführt, das ist so genial. Und das hat etwas von einem Western. Du hast öfter in diesem Film diesen Standoff-Charakter, also wirklich so, als wenn sich so zwei Duellanten in einem Western gegenüberstehen und die Musik trägt das auch mit. Wenn du es nicht besser wüsstest und die da alle irgendwie SS-Uniform und dementsprechend gekleidet sind und auftreten, wenn du es nicht besser wüsstest, gemessen an dem, was du siehst, wenn du es nur so hörst und die Musik wahrnimmst, würdest du einen anderen Film erwarten. Ich habe zwischendurch mal die Augen kurz zugemacht und versucht nur so diese sehr dramatische Musik, die teilweise im Hintergrund läuft, auf mich wirken zu lassen. Und wenn dann beispielsweise die Kamera sich stärker auf die Augen fokussiert als auf das ganze Gesicht oder eine Totale zeigt, also wirklich nur so der Blick gezeigt wird eines Charakters, dann hast du wirklich sowas wie so ein Standoff in einem Western. So ging es mir zumindest. Und vielleicht ist das nochmal eine Facette, die dich dazu animieren könnte, den Film doch nochmal zu sehen.
Ich glaube ja zu wissen, was Björns Problem ist neben der Nazi-Problematik, weil die Rolle...
Und Til Schweiger,
der aber nur eine kleine Rolle hat, weil die Rolle von Hans Landa, von Quentin Tarantino, eigentlich für einen anderen Darsteller geschrieben wurde, eigentlich für den von Björn sehr hoch geschätzten Goat, wie er gerne sagt, Leonardo DiCaprio.
Ah.
Der ja auch Deutsch sprechen kann. Und relativ kurzfristig hat sich dann Tarantino doch umentschieden, weil der eben nicht nur in dieser Rolle nicht nur perfekt Deutsch sprechen muss, sondern natürlich auch perfekt Englisch, das kriegt Leo auch hin, klar, aber auch Französisch und Italienisch.
Mhm.
Und beim Casting ist Tarantino fast verrückt geworden, weil er irgendwann gedacht hatte, als er gecastet hat, viele Deutsche gecastet, sind zum Casting gekommen, dass er gemerkt hat, scheiße, ich habe eine geile Rolle geschrieben, aber die ist unspielbar, weil diese Person nicht existiert, die diese Anforderungen erfüllt, bis Christoph Waltz in den Raum kam und gesagt hat, ich muss den Film doch nicht absagen, weil wir haben den Hans Landa gefunden.
Ja, ist interessant. Also ich meine, und Christoph Waltz hat ja den Oscar dafür gekriegt, glaube ich.
Ja.
Ich finde ihn auch als Zahnarzt in Django Unchained gigantisch. Ja. Und dort spielt ja Leonardo DiCaprio den Bösewicht, das auch auf meiner Shortlist war.
Absolut, ja.
Und ich glaube, es ist neben dem Nazi-Genre für mich eher der Upturn, dass ich das Gefühl habe, der Film könnte nicht lustig sein, sondern mir zu sehr aufs Gemüt schlagen. Weil ich mir nicht vorstellen kann, in dieser Nazi-Welt groß zu lachen. Das fand ich schon bei Django Unchained mit den Sklaven-Szenen zum Teil so krass. Wie er da die Leute, den einen durch seine Hunde auffressen lässt und so, und dann wieder in einen Gemütszustand zu kommen, der danach zur nächsten Szene passt, das, und da weiß ich nicht, ob mir das, deswegen bin ich da immer zurückgeschreckt.
Ich kann dir einen Spruch sagen, den du gut auf einen Filmposter packen kannst, so als Verkäufer.
Oder auf eine Dreipottasse.
Inglourious Basterds ist witziger als Django Unchained. Sollte man nicht denken. Aber es ist tatsächlich so. Aber ich kann das schon verstehen, dass du denkst, das ist auch eine sehr...
Also ich muss diese Lücke Thema, irgendwann mal schließen.
Aber das ist vielleicht tatsächlich ein ganz guter Kompromiss, weil diese ersten 20 Minuten, das ist eine Sequenz von Inglourious Basterds mit diesem beschriebenen Verhör, was ja eigentlich gar kein Verhör, zumindest nicht als Verhör anfängt. Da siehst du schon so viel, also alleine dafür lohnt sich schon. Ob du dann weiterschauen willst, ist natürlich dann eine andere Frage, aber es ist wirklich eine Masterclass im Drehbuchschreiben, eine Masterclass in Regie und im Schauspiel. Und was Christoph Waltz da macht, also allgemein in diesem Film, ist wirklich unvorstellbar. Weil das auch ein Typ ist, das war ja kein Unbekannter, ne? Aber ich weiß noch, Inglourious Basterds war ein Film, den ich, bevor der ins Kino kam, als das Projekt angekündigt wurde, ist das Drehbuch geleakt worden ins Internet. Und ich habe das vorab gelesen, bevor über irgendein Casting gesprochen wurde, also bevor Brad Pitt gecastet wurde oder irgendjemand anderes. Und als ich diese Szene gelesen habe, die gleich am Anfang des Films kommt, dachte ich von wegen, egal wer Hans Lander spielt, das wird ein Oscar-Kandidat sein. Ohne zu wissen, wie der aussehen wird. Aber ich hätte niemals an Christoph Waltz gedacht, der halt in Deutschland halt ein TV-Schauspieler war und Theater, aber für TV-Filme bekannt war. Ein guter Schauspieler, aber das zeigt ja auch wieder, wie du Leute auf den nächsten Level pushen kannst, wenn die richtig gefordert werden und den richtigen Stoff bekommen. Und Tarantino hat das im Casting gesehen, was der da geleistet hat, und hat sich Christoph Waltz rangenommen, hat gesagt von wegen, wenn wir unsere Leseproben machen, wenn wir alle am Tisch sitzen und wenn wir Proben machen, dann gibst du nur 40%. Ich sage nicht, dass du schlecht spielen sollst, aber du machst nur 40%. Weil er wollte, dass die anderen Darsteller genauso überrascht waren wie er im Casting. Mhm. Und Hans Lander ist eine Figur, der andere überrumpelt. Und ich meine, du kannst das sogar teilweise den Leuten auch ansehen, dass die eben wissen, wow, was ist denn das für ein Mensch, der mir da gegenübersteht? Eben unberechenbar, in einer Sekunde total charmant, in der nächsten der Teufel persönlich.
Ganz genau so. Und du hast ja einen wunderbar versöhnlichen Kompromissvorschlag gemacht. Björn, guck dir die ersten 20 Minuten an, dann schreibst du Micha und mir eine Nachricht und schreibst entweder, ich guck weiter oder lass mich in Ruhe.
Schreib's Entschuldigung, bitte.
Wie viele Stunden muss ich insgesamt einplanen?
Relativ straightforward, anderthalb oder was? Oder ist
echt?
Der
länger? So kurz
ist
lang.
Der ist zweieinhalb oder so.
Oh, 154 sehe ich gerade. 154 Minuten. Okay,
das Entschuldigung. Das ist mir übrigens auch aufgefallen.
Ich habe ihn an zwei Abenden gesehen. Das stimmt.
Ich brauche mittlerweile vier dafür.
Ja.
Das sagt.
Nee, doch, der ist länger. 154, stimmt.
Diese erste 20-minütige Sequenz des Films würde auch als Kurzfilm funktionieren.
Das stimmt.
Du könntest eigentlich sagen, so wie Björn das vielleicht auch machen wird, sagt von wegen, das besser wird es nicht, das reicht mir, obwohl also man sollte dranbleiben, weil es wird noch richtig cool. Aber es ist eine ganze Geschichte, die da erzählt wird.
Und dann kannst du wie es ein bisschen mitreden, Björn. Wenn du diese ersten 20 Minuten geschafft hast, dann kannst du ein bisschen mitreden.
Gut, dann haben wir es doch wieder geschafft.
Are we good?
Ja, wir haben noch Feedback dabei, ne?
Wir haben noch Feedback dabei. Das habe ich diesmal im Gepäck. Und ich starte gleich mal mit dem Feedback von Hörer Micha, der mir nämlich ganz kurz und knapp seine Top 3 zur heutigen Folge rübergeflankt hat. Und zwar hat er auf der 3, ihr Name ist heute schon gefallen, Kate Fuller, gespielt von Juliette Lewis. Also insofern, ne, bei Tarantino reicht ihr euch alle drei die Hände. Und bei der 2, da machen wir virtuelles High Five oder auch demnächst persönlich, der Micha und ich, Jennifer Jason Leigh als Daisy Domergue. Und auf der 1 wurde heute auch schon erwähnt, wurde aber nicht nominiert, der Vincent Vega, gespielt von John Travolta.
Das freut mich wirklich, weil der wäre sonst wirklich ein bisschen kurz gekommen hier.
Genau, und dann haben wir tatsächlich auch noch ein Audio-Feedback bekommen. Es geht zwar nicht um eine Top 3, trotzdem geht es um ein Popkultur-Highlight aus dem Jahr 2024 von unserem Hörer Maximilian.
Mein Feedback zur Folge ist, also ich kann jetzt nicht mit einer Top 3 aufwarten, aber mein Top Popkulturphänomen 2024 war auf jeden Fall die Musical-Verfilmung von Wicked, weil Wicked einfach mein Lieblings-US-Musical ist und ich sehr lange auf die Verfilmung gewartet habe. Gefühlt seit ich weiß, dass das Musical existiert, habe ich drauf gewartet. Und der Cast war einfach mega. Cynthia Erivo und Ariana Grande sind sowieso zwei grandiose Sängerinnen. Jonathan Bailey als tolles Neutalent, Jeff Goldblum und Michelle Yeoh dann als toll besetzt in den Nebenrollen, mega. Ich muss aber Björn ein bisschen fighten, weil Netflix lässt sich auf gar keinen Fall mit McDonald's vergleichen, denn Netflix hat viele gute Serien und vor allem auch viele gute Doku-Serien. Ich weiß nicht, wo er dann die ganze Zeit gefühlt immer sucht, aber das Netflix ist nicht zu vergleichen mit McDonald's, bitte. Ja, das wollte ich bloß nochmal klarstellen.
Ja, Björn, bitte. So,
hast du natürlich recht.
In welchen Abgründen bist du da unterwegs bei
Netflix? Hast du natürlich recht. Ich gucke natürlich auch Netflix. Ich glaube, es war eher eine provozierende Übertreibung dahingehend, dass Apple ein viel geringeres Angebot hat, aber in einer Dichte eine höhere Qualität. Aber natürlich Netflix absolut. Richtig gutes Zeug.
Richtig gutes Zeug. Bei Wicked habe ich ganz kurz an Scooter denken müssen, aber Wicked. Naja, aber das hätte dann nicht zu Maximilian gepasst, so richtig, glaube ich. Aber genau, war dann doch was anderes. Ganz herzlichen Dank, Maximilian. Ganz herzlichen Dank, Micha, für euer Feedback.
Danke. Ja, danke schön.
So, und jetzt kommt der Trommelwirbel, weil jetzt erfahren wir hier alle zusammen, ihr da draußen an den Empfangsgeräten.
Ja.
Und wir hier in unseren Studios. Erfahren wir, Micha und ich zumindest, was wird das Thema der nächsten Folge sein? Lieber Daniel, bitte erleuchte uns.
Und Daniel, bevor du das gleich verrätst, ich finde, Björn hat die Latte sehr hoch gehängt. Im positiven Sinne. Also es war eine tolle Kategorie. So kann es weitergehen.
Die Kategorie war tatsächlich besser, als ich am Anfang befürchtet habe. Also als ich erstmal angefangen habe, mich da reinzudenken, mich damit zu beschäftigen. Ja, also durchaus. Eine hohe Messlatte und deswegen habe ich auch intensiv darüber nachgedacht, ne? Und habe überlegt, ja, ich könnte jetzt natürlich irgendwas das Blablabla bla der 80er oder die Punkt, Punkt, Punkt der 90er machen. Mache ich nicht. Ich mache ein Biggie, also ich mache was Großes ohne Einschränkung. Und auch wenn der Björn gerne endlos mit mir über Computerspiele sprechen möchte, das machen wir ein andermal. Ich möchte ein bisschen versöhnlicher in das Jahr starten. Ich mach die Grundgesamtheit wieder ein bisschen größer. Ich mache sie bedeutend größer. Weil das nächste Mal sprechen wir über die Top 3 Filmtode.
Oh. Hey. Oh. Ah, interessant. Hey. Interessante Idee da.
Gestorben wird in Filmen viel und gerne auch spektakulär. Und ich dachte, das wäre doch mal eine interessante Kopfnuss.
Dann mache ich die eine Top 3 nur mit Sean Bean.
Ja, auch bitte. Warum?
Ja, das stimmt, geil. Oh nein, hol uns nicht zurück.
Ich glaube, das war der Schauspieler, der am meisten gestorben ist. Wohl, das war zumindest sein Image. Ob das wirklich zahlenmäßig fundierte, weiß ich nicht. Aber er hatte mal tatsächlich das Image, dass er am meisten abkratzt in Filmen.
Dann hast du hier
als Ned Stark gestorben ist, ging ja auch die Welt unter.
Da sind wir in einer Serie, nicht im Film. Ne? Also es geht tatsächlich nur um Filme. Und Micha hat gerade selber einen Rechercheauftrag an sich selbst erteilt. Bring das doch mal in Erfahrung, ob Sean Bean das wirklich, und das hören wir dann beim nächsten Mal.
Weiß ich Bob Andrews oder was?
Reicherchen und Archiv.
Reicherchen, Archiv, genau. Ich habe voll das rausgefunden.
Zumindest hat er als Boromir noch Kurve gekriegt am Ende. Ja, interessant, Daniel.
Filmtote, top. Ja, finde ich auch gut. Top 3 Filmtode.
das kann man ja auch nochmal sagen, darüber haben wir noch nie gesprochen.
Nee.
Also es gibt
das stimmt,
ja,
das ist ja, ja am schönsten, ja.
Genau, absolut. Es gibt ja, wir haben ja ein gewisses Backlog an Themen, die wir immer mal wieder aufbringen, und dann haben wir auch natürlich irgendwie überlegt, ja, wie kriegen wir auch irgendwie eine gute Abwechslung rein. Da ist also viel Schönes dabei, aber Filmtode waren tatsächlich noch nicht im Gespräch, deswegen habe ich mich diebisch auf diesen Moment gefreut, euch das mitzuteilen, und ja, bin gespannt.
Muss ich nochmal Final Destination gucken, da passiert ja einiges.
Ja, aber nicht alles aus einem da Film, ne? Drei Tode aus einem Film, ne?
Ja. Ja, willst du das jetzt noch irgendwie einschränken, Daniel, bevor wir in die Recherche gehen? Oder ist der jedem nur seinem Gewissen verantwortlich?
Wie so oft. Und das kann ja eigentlich nur nach hinten losgehen. Insofern, ich
das stimmt eben. Ich dachte, du hättest was gelernt, aber gut. Naja.
Schön, ja. Da haben wir wieder was zum Nachdenken.
Sehr schön. Nachdenken ist doch super.
Okay.
Tschüss. Ja. Hart.
Hart, ne?
Ui, schön. Ja.